Okay, also, wenn das Thema ist Open Learnware, dann könnte man ja denken, gut ist alles, was ganz frei ist. Ich meine, Wissenschaft lebt ja davon, dass man sich austauscht und dass man gut an die Sachen rankommt. Und ein ganz einfaches Rezept könnte sein, wenn man sagt, wir wollen alles ganz offen machen. Da gibt es drei Grundregeln. Wenn man sich an die hält, ist die Frage eigentlich schon beantwortet, wie man es macht. Die erste Grundregel ist, mach alles selber. Das haben wir schon gehört. Sachen, die anderen gehören, kann man nur sehr eingeschränkt benutzen. Und wenn man dieses offene Szenario für Open Learnware haben will, wo jeder an alles ran kann, geht es nicht. Zweite Sache ist, man darf nicht durch irgendwelche rechtswidrigen Inhalte die Rechte von anderen verletzen. Wenn das, was man da macht, soweit inhaltlich korrekt und richtig ist, ist auch die zweite Voraussetzung erfüllt, dann kann man das online stellen, was man da gemacht hat. Und das ist das Wichtigste. Kümmere dich nicht drum. Jeder kann ran. Jeder kann machen, was er will. Ist mir egal. So, das wäre das Reinkonzept von Open Content. Wenn man sowas den Leuten vorstellt, kommt ganz schnell, nee, 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 nee. So wollen wir das auch nicht haben. Was ist denn? Ich habe da irgendwas Tolles geschrieben. Irgendein Idiot schreibt da Quatsch rein und mir wird es angehängt. Nee, nee, nee. Sowas wollen wir nicht haben. Ich will in gewissen Bereichen doch irgendeine Form von Kontrolle haben, aber auch nicht in allen. Und einige Leute wollen das lieber haben, wenn es bei den kommerziellen ein bisschen mehr kontrolliert wird. Bei einigen ist es ganz wichtig, wie ist das, lasse ich andere da drin rumschreiben oder nicht? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Anderen ist es wieder wichtig, wie machen wir das, wenn das weitergegeben wird? Muss ich darüber informiert sein? Will ich darüber informiert sein oder nicht? Oder ist mir das alles egal? Also es gibt viele, viele Standpunkte, die man dazu haben kann und die haben alle irgendeine Berechtigung. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb man mit diesen einfachen Rezepten, die sehr schön und sehr klar sind, aber nicht wirklich weiterkommt. Und deshalb gibt es einen ganzen Haufen von juristischen Konzepten, wie man diesen Mix aus Freiheit und Kontrolle irgendwie in den Griff kriegen kann. Und ich möchte Ihnen einfach drei wesentliche vorstellen, die jeweils aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Und dann hat man so einen kleinen Überblick darüber, was die Juristen im Wesentlichen zu diesen Sachen sagen können. Also, das erste ist natürlich das Urheberrecht. Da gibt es einen Grundsatz, der überall gilt, nämlich die Urheber sind die Starken in diesem Konzept. Das sind diejenigen, die entscheiden, was wird mit meinen Sachen gemacht. Die dürfen Bedingungen setzen für die Nutzung. Die können sagen, ihr könnt alles machen. Die können sagen, ihr könnt nichts machen. Die können alle Varianten dazwischen selber bestimmen. So, das Rechtssystem ist so gebaut, dass die Urheber das dürfen. Es gibt eben in vielen nationalen Rechtsordnungen in den Ländern diese Regeln. In Deutschland ist es hier. In den USA gibt es eine ähnliche Regelung. Und auch in Ägypten, das ist ein ganz anderer Kulturkreis, eine völlig andere Welt. Ups. Da gibt es dasselbe Prinzip, überall wo man hinkommt. Die Urheber, das sind diejenigen, die das Sagen haben. Das ist die eine Grundregel im Urheberrecht. Die zweite Grundregel sagt, dass man diese Rechte für die Nutzung, Ausnutzung, Verwertung von geschützten Werken, die kann man übertragen. Die kann man kaufen, verkaufen, genau wie so ein Tisch, wie ein Gegenstand. Man kann der Inhaber von solchen Rechten sein und man kann die Inhaberschaft an solchen Rechten an andere Leute abgeben. Das kann man machen gegen Geld, man kann das machen umsonst, man kann das machen als Tauschgeschäft. Man kann mit diesen Dingen handeln wie mit Gegenständen. Also die Möglichkeit, solche Rechte zu verwerten, solche Werke zu verwerten, die ist übertragbar. Das ist die zweite wesentliche Grundregel. Die Sachen können wandern, wer jeweils die Berechtigten sind. Und genauso findet man das auch wieder in diesen nationalen Rechtsordnungen. In Deutschland ist es hier geregelt. In den USA findet man das da. Und auch in Ägypten ist es genau dasselbe. Ich habe mir eins genommen, was eben möglichst weit weg ist und was eine völlig andere Kultur ist und wo man eigentlich erwarten würde, die machen einige Sachen anders. Das tun sie auch. Aber das hier machen sie genauso. So, aus diesem abstrakten Konzept ergibt sich für die Bewertung, für das Urheberrecht ein sehr deutliches Ungleichgewicht. Hier die Urheber. Das sind sozusagen die mit den dicken Hosen. Die dürfen sagen, wie es läuft. Und die anderen, die Partner, die müssen das akzeptieren. So ist die rechtliche Konstruktion. Nun ist es so, dass die Wirklichkeit in den meisten Fällen genau umgekehrt ist. Das sind die Urheber, Autoren, die stehen irgendwelchen Verlagen gegenüber. Textdichter und Komponisten, die stehen Produzenten und Musiklabels gegenüber. Und dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Dann sind das hier die Starken. Und die stellen die Bedingungen. Wenn du deine Sachen bei mir rausgeben willst, musst du dich an meine Bedingungen halten. Und wenn du es nicht willst, dann geht's halt nicht. Und die paar Autoren, wo im Vorfeld feststeht, das wird ein Riesenmarktrenner, das sind diejenigen, die gegenüber den Verlagen Macht haben. Alle anderen haben das nicht. Und das sind die Ausnahmen. Also in der Regel ist das hier das Bild. Und wieder gibt es ein Ungleichgewicht. Es gibt die einen, die sind stark, die sind aus wirtschaftlichen Gründen, und die anderen haben keine andere Wahl, als das zu schlucken oder eben darauf zu verzichten. Das ist die Situation. Das ist sozusagen als Ergebnis vom klassischen Urheberrecht. Natürlich gibt es viele Leute, die unzufrieden damit sind, und es gibt allerhand Konzepte, die Versuche sind, aus dieser Falle irgendwie rauszukommen. Und eins davon, was auch alle kennen, ist eben dieses Open-Source-Konzept, das aus der Softwareentwicklung kommt. Da haben die gesagt, wir wollen diese Konzentration und dieses Prinzip vom Abschluss und von Kontrolle durch Abschluss, wollen wir nicht. Wir wollen das anders machen. Wir sagen, wir verzichten, in dem Fall auf Patentschutz, was eben so das Bild für das Kontrollieren ist und für das Rausgeben nur nach engen Bedingungen. Wir geben den Quellcode raus, wir verlangen keine Lizenzgebühren. Das ist ungefähr das Gegenmodell von dem klassischen Urheberrecht. Und eben eine der bekanntesten Beispiele dafür ist diese General Public License von der Free Software Foundation, die es inzwischen in der dritten Version gibt. Und die enthält unter anderem die sogenannte Copyleft-Klausel. Und das ist eben der Kern. Und das ist ein ganz rigides Ding. Diese Copyleft-Klausel, die erzwingt es, dass jemand, der eine Software unter diese Lizenz stellt, alle Informationen inklusive Quellcode, inklusive Dokumentation, alles was es gibt, allen anderen zur Verfügung stellt. Und das ist nicht lieb. Da steht nicht drin, ja, also wenn ihr das möchtet, könnt ihr das gerne machen, wenn ihr das lieber anders haben wollt, könnt ihr das anders machen. Nein, muss. Es gibt nur eine Sache, die erlaubt ist. Diese, alles andere ist verboten. Die ist sehr rigide. Das ist sozusagen zu 100% das Gegenteil vom rigiden Copyright. Da hat man einfach die Mittel genommen, das Ganze umgedreht. Es gibt Fälle, in denen sowas sinnvoll ist. Einige Sachen weichen sich so langsam auf. Zum Beispiel gibt es inzwischen mehrere Möglichkeiten, Lizenzgebühren dann doch zu verlangen. Und sie gleichen sich inzwischen an, wenn es um Patente geht, wenn es um andere Rechtsordnung geht, wenn es um Haftungsausschüsse geht, wenn es um allgemeine Geschäftsbedingungen geht. Also die Sachen sind nicht mehr ganz so brutal, wie sie früher waren. Aber dieser Kern hier, der ist immer noch da. So, und wenn man jetzt überlegt, wir sind hier in Deutschland und wollen hier E-Learning an Hochschulen machen, dann kann es gewisse Fälle geben, wo sowas Sinn macht. Aber das Grundproblem ist halt, das Ganze ist US, ist amerikanisches Recht. Es gibt allerhand Gerichtsentscheidungen inzwischen darüber, dass diese Open-Source-Lizenzen so im Prinzip anwendbar sind, aber im Detail werden dann immer wieder bestimmte einzelne Punkte rausgekippt, weil die eben mit dem deutschen Recht dann doch nicht übereinstimmen. Also zum Teil kann man sich darauf verlassen, zum Teil nicht. Außerdem ist es halt eine Software-Lizenz. Die ist gut, wenn es um Software geht. Wenn es um andere Sachen geht, ist sie wieder nicht so gut. Also das ist ganz grob einer der Möglichkeiten, wie man versucht, aus dieser Falle vom klassischen Urheberrecht rauszukommen. Eine sehr rigide Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit der vielen geht zurück auf eine Initiative vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen. Die haben gesagt, wir wollen eine Lizenz machen für Online-Publikationen im Wissenschaftsbereich. Und die Grundregel geht auch so, die Autoren müssen alle Rechte daran haben, die müssen das alles selber gemacht haben. Dann stellen sie die Sachen online und es gibt drei Möglichkeiten, wie sie das gestalten können. Die Grundversion ist halt, man gibt das Ding so raus, wie es ist und sagt, ihr dürft es nicht bearbeiten. Ihr könnt es nutzen, ihr könnt es kopieren, ihr könnt es weitergeben, aber ihr schreibt nicht daran rum. Die nächste Möglichkeit heißt modulare Lizenz. Da sind dann, ist dieser Text oder diese Gegenstände, um die es da geht, sind geteilt in bearbeitbare Teile und in nicht bearbeitbare Teile. Und diejenigen, die besonders gekennzeichnet ist, da darf man ran, bei den anderen darf man nicht ran. Da gibt es dann allerhand Regeln, wie festgestellt werden muss, wer was wann bearbeitet hat, damit, wenn Fehler drin sind, der Ruf des Ursprungsautors nicht leidet und dass diese ganzen Sachen abgesichert sind. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man sagt, ihr könnt alles nehmen und ihr könnt mit allem im Prinzip machen, was ihr wollt, wenn ihr bestimmte History-Regeln und Namensnennungsregeln einhaltet. Das ist schon, so ein Modell ist natürlich schon viel, viel dichter an dieser Idee mit dem E-Learning und mit Open Learnware dran, also dieses Open Source ist. Es hat allerdings wieder einen Nachteil. Nämlich wenn man sagt, wir sind zwar in Deutschland, aber wir sind ja online. Und es wurden viele Beispiele aus anderen Ländern genannt, die auch genutzt werden. Dann ist man auf einmal in einem internationalen Szenario. Und sowas ist für Wissenschaftler klasse und für Juristen ist das ein Horror. Und warum das so ist, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber der Nachteil von dieser Lizenz ist halt, die ist gemacht dafür, dass sie gilt und wirksam ist in der deutschen Rechtsordnung. Und in anderen Ländern ist das Ganze schon sehr viel eingeschränkter. So, das ist jetzt ganz grob die zweite Version, wie man an sowas rangehen kann. Also man macht das schon offener und ein bisschen beweglicher. Das hier ist ja viel, viel weicher als dieses Open-Source-Konzept. Es gibt mehr Wahlmöglichkeiten. Die dritte Sache wurde auch schon angesprochen, das ist diese Creative Commons-Lizenz. Das ist ein ganzes System und das ist von dem, was ich so kenne, liegt es am dichtesten an dieser Idee von der Open Courseware. Also an dieser Kombination von Freiheit und Kontrolle, die dann auch noch möglichst individuell sein soll. Also das ist entstanden aus so einer Organisation, die kam von der Law School der Stanford University. Und die sind eben auch ausgegangen von diesem Bild mit dem blauen Kreis und haben gesagt, es gibt eben sozusagen natürliche Feinde. Urheber und Nutzer sind natürliche Feinde. Die haben gegensätzliche Interessen. Und man kann gar nicht sagen, die haben immer nur Recht und die haben immer nur Unrecht. Beide Positionen haben was für sich. So, deshalb muss man versuchen, diese Interessen irgendwie auszugleichen. Und genau das zu tun, ist eben das Ziel von diesen Creative Commons Lizenzen. Und die haben jetzt einen Online-Baukasten gemacht, an dem man sich sehr einfach Lizenzen zusammenklicken kann. Nach einigen ziemlich einsehbaren und leicht nachvollziehbaren Kriterien. Also als erstes kann man sagen, für was für Medien soll das Ganze denn gelten? Diese Lizenz, die ich da jetzt haben möchte. Und da gibt es Allland Medien. Es gibt auch eine spezielle Lizenz hier für Unterrichtsmaterial. Da sind wir schon sehr dicht an unserem Thema dran. Die ist speziell darauf zugeschnitten, was für Versionen und Formen von Unterrichtsmaterial gibt es und wie kann man damit umgehen. Dann kann man grundsätzlich entscheiden, wie soll denn die Nutzung sein? Will ich eine kommerzielle Nutzung meiner Inhalte erlauben oder will ich es nicht erlauben? Was kann man denn sagen? Entsprechend wird die Lizenz geschrieben. Dann kann man sagen, wie ist das mit der Bearbeitung? Es gibt ja viele Argumente, weshalb es in manchen Fällen gut ist, Bearbeitung zuzulassen und weshalb es in manchen Fällen schlecht ist, Bearbeitung zuzulassen. Deshalb kann man es wählen. Möchte man sie haben oder möchte man sie lieber nicht haben? Und jetzt kommt eben das, was so aus der Sicht der Juristen der Clou ist. Das Ganze ist anwendbar auf unterschiedliche nationale Rechtsordnungen. Und weshalb das aus juristischer Sicht so schwierig ist und weshalb das so ein Konflikt ist zwischen der Wissenschaft und der Juristerei, das kann man an dem Beispiel ganz schön sehen. Also internationale wissenschaftliche Beziehungen. Im Prinzip läuft das eigentlich immer so. Es gibt, sagen wir mal, jemanden in Frankreich, der baut einen E-Learning-Kurs. Den hat er halb fertig hier. Das Grüne ist fertig und das Weiße muss er noch machen. Da überlegt er sich, also ich habe ja ein paar Kollegen, die machen Sachen, die finde ich ganz interessant. Und die möchte ich gerne verwenden. Teil von dem einen, Teil von dem einen, von dem anderen. Das weiß er. In Deutschland hat er einen Kollegen, der behandelt ein Thema, was er wirklich interessant findet. Und der macht es halt so. Bei dem sieht dann das Thema und die Darstellung so aus. Und dann weiß er, er hat noch einen anderen Kollegen, der ist in Brasilien, der behandelt dasselbe Thema. Bei dem sieht das aber ein bisschen anders aus. Bei dem ist es dann so. Und jetzt hätte der gerne ein bisschen von dem einen und ein bisschen von dem anderen, das will er da reintun. Dann nimmt er was von dem roten und das von dem blauen und das gibt dann violett und dann ist sein Kurs fertig. So, das ist in der Wissenschaft vollkommen normal. Genauso funktioniert es. Man macht ein bisschen was Eigenes, man holt sich was von hier, man holt sich was von da, zum Teil lässt man so, zum Teil vermischt man das so. Genauso funktioniert das, anders kann das gar nicht gehen. Und das ist für Wissenschaftler ein vollkommen natürlicher Prozess. Und für dieses Problem gibt es dann auch Lösungen bei Creative Commons, die haben eine eigene Branche dafür, die sich mit solchen Sachen befasst. Die gehen eben von demselben Ding aus. Also internationale wissenschaftliche Beziehungen sind natürlich, die garantieren Vielfalt, die sind bereichernd. Das ist gut, so will man das haben. Bei internationalen rechtlichen Beziehungen sieht das ganz, ganz anders aus. Da hat man es dann zu tun mit Nationalstaaten. Und die haben eigene nationale Rechtsordnungen. Und diese Rechtsordnungen, die sind ein Ausdruck davon, dass die Leute in den Staaten sagen, also wir machen das hier so, wie wir das für richtig halten. Das ist unsere Identität, das ist unsere Tradition, das ist die Art, wie wir leben wollen. Und durch diesen ganzen politischen Prozesse kommt dann am Ende irgendein System an Rechtsvorschriften heraus und das ist so, wie wir das haben wollen. Und das ist natürlich verschieden. So, was macht man jetzt damit? Einerseits möchte man das ja so haben, weil man das selber so richtig findet und eben nicht so machen will wie irgendwelchen anderen verrückten Ländern. Die anderen sind ja alle blöd. Man will das so machen, wie man das selber möchte. Trotzdem ist man nicht alleine. Man will ja und muss ja auch mit anderen Staaten zusammenarbeiten. Also über diesen nationalen Rechtsordnung gibt es internationale Beziehungen. Da kommen dann diese ganzen, das ist genauso wie im Sandkasten, da kommen diese ganzen Individualisten zusammen. Jeder hat seine eigenen Interessen und trotzdem haben sie noch ein gemeinsames Interesse. Und dann müssen sie irgendwelche Kompromisse finden. Sie müssen ein bisschen von ihren eigenen Sachen abgehen, damit sie was Gemeinsames finden. Und das ist natürlich unendlich schwer. Und das läuft im Prinzip überall gleich. Das läuft so, wenn es im Sandkasten darum geht, wer die größte Schaufel hat. Es läuft genauso, wenn es darum geht, eine EU-Richtlinie zu schreiben. Und es läuft genauso, wenn man versucht, multinationale Verträge abzuschließen. Da kommen lauter Gruppierungen zusammen, die am Ende alle auf irgendwas verzichten müssen, damit es was Gemeinsames gibt. Und im Bereich der Urheberrechte gibt es eben diese World Intellectual Property Organization, die genau das versuchen, möglichst viele Staaten an einen Tisch zu kriegen und gemeinsame Grundsätze für Urheberrecht zusammenzukriegen. Zum Teil funktioniert das, zum Teil funktioniert es nicht. Also es gibt in der Welt noch kein einheitliches System. Das Ganze ist zersplittert in 5 große Blöcke, mehr oder weniger, so ganz stimmt es auch nicht, wenn man genauer hinguckt. Aber die Sache ist kompliziert. Und über dieses Ding hier kommt man nicht so richtig weg. Im Moment ist es ein Mix aus dem und aus dem. Und deshalb haben diese Creative Commons Leute gesagt, na gut, wenn das jetzt so ist, dann gibt es halt unterschiedliche Rechtsordnungen, an die müssen wir uns anpassen. Und die haben jetzt dieses System mit dem Baukasten von nationalen Rechtsexperten anpassen lassen, inzwischen auf 39 verschiedene nationale Rechtsordnungen. Da sind also alle großen europäischen Länder dabei, die Amerikaner, die Japaner, die Chinesen, alle großen. Das wird laufend weitergemacht. Deutschland ist auch dabei und im Moment sind sie dabei, das zu machen für Irland, für Singapur, für Thailand und Ukraine. Das ist immer wieder dasselbe System, dass sie versuchen, diesen Baukasten zu übersetzen in die nationalen Ordnungen und das eben so weit reinzusetzen, wie das überhaupt geht. So, das klingt jetzt sehr kompliziert, aber wenn man das anwendet, ist das ganz einfach. So fängt es an. Das Ganze geht online. Hier hat man die Möglichkeit zu sagen, ich will hier eine Lizenz haben für Education. Das sind die Unterrichtsmaterialien. Dann kann man sagen, soll hier eine kommerzielle Verwendung erlaubt sein, ja oder nein? Will man eine Bearbeitung des Inhalts zulassen? Ja, egal wie. Ja, aber nur dann, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden? Oder? Nö, überhaupt nicht. Kann man sich aussuchen, wie man das haben möchte. Und dann kann man hier sagen, hier nach welcher Rechtsordnung soll diese Lizenz denn gestrickt werden? Und da ist Deutschland drin. So, und dann hat man nach einigen Sekunden das hier. Das ist die Kurzversion dieser Lizenz. Da stehen die wichtigsten Sachen, für die man sich entschieden hat, stehen hier oben drin. Das sind die wichtigsten Folgen. Und hier ist in 2 Sätzen zusammengefasst, was eigentlich der Inhalt der Lizenz ist. Und von dieser selben Lizenz gibt es noch eine Langversion, die dann mehrere Druckseiten lang ist, aber inhaltlich dasselbe, sehr detailliert ausformuliert. So kann man das machen für Deutschland. Wenn man jetzt irgendein internationales Projekt hat, dann hat man ja verschiedene nationale Rechtsordnungen, mit denen man sich irgendwie abstimmen muss. Dann ist das Prinzip relativ einfach. Dann sagt man, dieses Ding hier will ich jetzt meinetwegen in Hebräisch haben. Dann sieht das so aus. Und dann gibt man das eben seinen Partnern und sagt, guckt euch das an. Geht das? Nach dem, was wir gemeinsam vorhaben, nach dem, was ihr vorhabt, passt das oder passt das nicht? Also kommt man sehr schnell dazu. Wie weit kann man gehen? Und wie weit kann man Kooperationen machen? Und wo sind die Grenzen? Und das ist eine ganz enorme Erleichterung. So, das war jetzt im Wesentlichen die dritte Version und die dritte Möglichkeit, wie man an sowas herangehen kann. Und wenn wir das jetzt wissen und nochmal zurückgehen zu dem Anfang. Also wir haben ja gesagt, das mit diesem Open Content, wie frei will man eigentlich sein? Die maximale Freiheit, die wäre ja zu sagen, man macht alles selber, man verletzt nicht andere durch die Inhalte und man kümmert sich am Ende nicht darum, was die anderen damit machen. Es mag ja durchaus Fälle geben, wo sowas sinnvoll ist, aber so eine Kombination von Freiheit und Kontrolle ist am Ende wahrscheinlich das, was den meisten Leuten doch näher liegt. Was den Interessen der meisten Leute doch entgegenkommt. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl von solchen möglichen Konzepten. Und die beruhen alle auf dem, womit wir angefangen haben beim Urheberrecht, nämlich dass die Urheber juristisch die Starken sind. Die können sagen, wir geben diese Sachen frei nach den Bedingungen, die wir für richtig halten. Und jede dieser drei Konzepte, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, ist ein Ausdruck von genau diesem Prinzip. Es sind immer wieder die Urheber, die sagen, ich will das so. Die Zweiten sagen, ich will das anders. Die Dritten sagen, ich will das wieder anders. Und all das kann man machen, weil das Urheberrecht eben den Urhebern die Möglichkeit gibt, das so zu gestalten, wie sie das möchten. Das kann man als Bedrohung empfinden, weil die Sache kompliziert wird. Aber man kann es auch als Riesenchance empfinden. Weil wenn man die Sachen eben selber macht, hat man die Freiheit, entweder man kann sich auch selber eine Lizenz schreiben. Niemand hindert einen daran. Eine andere Frage ist, ob die dann in allen Stellen wirksam ist. Wenn man alles Mögliche da reinschreibt, kann das sein, dass es verschiedene andere Vorschriften verletzt. Aber theoretisch ist das möglich. Und wenn man weiß, wo die Grenzen sind, kann man auch selber eine Lizenz schreiben. Die ist genauso wirksam wie Open Source oder DIP oder Creative Commons. Solange man die Rechte an diesen Dingen hat, für die man die Lizenz formuliert. So, und das war's eigentlich schon. Also das Ergebnis ist, dieser Freiheitsgedanke, der in Open Content steckt, den kann man sehen als Verantwortung und gleichzeitig als Möglichkeit und als Zwang, sich darüber klar zu werden, was man eigentlich will. Das kommt auch in vielen Gesprächen raus. Die wissen gar nicht, was sie wollen. Und oft weiß man gar nicht, wie frei möchte man eigentlich sein. Und empfinde ich Freiheit als Bedrohung, als Risiko, als Chance? Will ich das? Will ich das nicht? Und über all diese Sachen kann man sich sehr differenziert Gedanken machen und das dann in juristische Formen gießen, die vorhanden sind, oder man kann sich selber welche machen. Das war's. Vielen Dank.